Hallo zusammen, guten Morgen, ja, lange nicht mehr gesehen, wir waren in der Schweiz und ich muss jetzt unbedingt etwas trinken. Mir ist aufgefallen, ich habe heute Morgen erst Kaffee getrunken, noch kein Wasser. Ja, schön wieder hier zu sein. Wir waren weg, 2 Wochen in der Schweiz. Wir haben Weihnachten gefeiert, wie ihr wahrscheinlich alle auch. Wir sind mit den Familien zusammengesessen und haben viel gegessen. Ja, ich möchte zuerst beten. Allmächtiger Vater, ewiges Wort, Herr Jesus, danke für deine große Gnade, Herr, dass du dein Wort hier gelassen hast, Herr Jesus, dass wir durch dich allein, durch Glauben errettet werden dürfen, Herr. Bitte segne du diesen Morgen, Herr. Mein Mund soll dir zu Ehren, Herr, verkündigen, Herr Jesus, schenk dir offene Herzen, Herr Jesus, Herr, dass wir verändert aus dem Gottesdienst gehen dürfen, Herr. Amen. Weihnachten ist vorbei. Jetzt sind die heiligen drei Könige dran. Heute ist der 6. Januar 2019. Der Tag der heiligen drei Königen. Das ist ein sogenannter christlicher Feiertag. Wir haben gestern gesehen, als wir mit dem Auto umgefahren sind, wo waren wir überhaupt? Auf jeden Fall haben wir dann so 4 kleine Kinder gesehen, mit Kronen aufgesetzt, sind sie rumgelaufen, eine erwachsene Person im Hintergrund. Diese Kinder, die verkleiden sich ja als Könige oder als Sternsinger und laufen von Haustür zu Haustür und singen. Und dann kriegst du das C, M, B und die Jahreszahl da irgendwie mit drin, kriegst du an die Wand, wenn du vielleicht auch noch Spenden gibst oder du kannst auch noch Spenden geben. Das sollen die heiligen drei Könige darstellen. Da geht es aber noch weiter mit diesen heiligen drei Königen. Und zwar so weit, dass die in Köln in dem Dom einen Schrein haben. Da sind die Gebeine offenbar von diesen heiligen drei Königen drin. Und da golden verziert, Silber. Ich habe mich gestern noch kurz informiert über das. Es geht sogar so weit, dass die orthodoxe Kirche sich heilende Wirkung von den Reliquien der heiligen drei Königen verspricht und die zu Tausenden dahin gehen und das küssen und erhoffen sich Heilung. Und das ist ein Irrtum. Selbst die heiligen drei Könige ist ein Irrtum. Es waren weder Heilige, noch waren es drei, noch waren es Könige. Ich möchte heute Morgen etwas über Irrtum sagen. Der Irrtum, wenn du das googelst, die Bedeutung von Irrtum googelst, dann ist jemand, der im Irrtum ist, glaubt etwas in der Meinung, dass es richtig ist. Also der weiß gar nicht, dass er falsch ist. Also alle in der Welt, sagt in der Welt, wenn du ein bisschen bibelgewandt bist und das Buch auch einmal gelesen hast, dann weißt du, dass es nicht drei heilige Könige sind. Das weißt du dann. Aber in der Welt ist man sich dessen nicht bewusst. Weil man liest die Bibel nicht, man liest nicht Gottes Wort. Und deswegen sind die im Irrtum. Sie meinen zwar, das waren drei heilige Könige, aber tatsächlich ist es nicht so. Von diesen Irrtümern gibt es mehrere. Ich möchte jetzt aber ganz kurz das vorlesen, weil mir ist heute auch sehr wichtig, dass wir in der Schrift lesen. Weil ich kann ja sagen, was ich will. Aber nur das, was die Schrift sagt, zählt effektiv. Und in Matthäus 2, Vers 1 bis 2, einfach, dass ihr das mir einfach nicht nur glaubt, sondern dass ihr es selber gelesen habt, da steht, Matthäus 2, 1 bis 2, Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen vom Morgenland gen Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind kommen, ihn anzubeten. Also hier steht nichts von drei, hier steht nichts von heilig und hier steht nichts von König. Sie haben gebracht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aufgrund dessen glaubt man, es waren drei. Im Psalm 70, 12, glaube ich, ich habe das noch geprüft, wieso, dass man dann überhaupt von diesen drei heiligen Königen spricht. Moment mal. Psalm 72, 10, da steht, die Könige am Meer und in den Inseln werden Geschenke bringen. Die Könige aus Reicherabin und in Seba werden Gaben zuführen. Also aufgrund dessen glaubt man, es waren drei heilige Könige, aber das offenbart die Schrift so nicht, sondern es waren Weise aus dem Morgenland. Irrtum. Von diesen Irrtümern gibt es viele. Wir kennen einige, zum Beispiel das mit dem Apfel. Oder? Adam und Eva haben vom Apfel gegessen, deswegen Sündenfall. Das ist ein Irrtum. Sie haben nicht vom Apfel gegessen. Sie haben gegessen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böses. 1. Mose 2,17, wir schlagen kurz auf. Da hat ihnen Gott ein Gebot gegeben. Am Anfang, 1. Mose 2,16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben. Also auch hier geht es nicht um einen Apfel. Ist euch schon mal aufgefallen, dass beim iPhone ein abgebissener Apfel dargestellt wird? Das ist mir mal so, ich habe das mal angeguckt und dann kam mir das in den Sinn. Was auch immer das bedeuten mag. Apple. Aber es geht gar nicht um den Apfel. So, es gibt noch viel, viel mehr Irrtümer. Zum Beispiel hat ein Kirchenoberhaupt einmal gesagt, dass wir alle Kinder Gottes sind. Wir sind alles Kindergarten, Muslime, Hinduisten, Buddhisten, Christen, alles sind Kinder Gottes. Das ist ein Irrtum. Das stimmt auch nicht. Ich möchte auch hier die Schrift aufschlagen in Galater 3, Vers 16. Okay. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Galater 3, Vers 26. Da steht, denn ihr seid alle Gotteskinder durch den Glauben an Christum Jesu. Wir wissen von verschiedenen Religionen, dass sie nicht den Glauben an Christum Jesu haben. Aufgrund dessen sind sie, aufgrund der Schrift, nicht Gotteskinder. Auch das ist ein Irrtum. Es gibt auch noch eine andere Religionsgruppierung, die glaubt, die Dreieinigkeit sei Vater, Mutter und Sohn. Aber das ist auch ein Irrtum. Es ist nämlich Vater, Wort und Geist. Wir lesen das im 1. Johannes 5, 7. Prüf das in deiner Bibel. Weil in den meisten Bibeln fehlt dieser eine Vers. 1. Johannes 5, 7, denn da steht, denn drei sind die der Zeugen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Dieser Vers fehlt in den meisten Bibeln. Da wird nachher darauf folgen, kommt, und drei sind die der Zeugen auf Erden. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind beisammen. In den meisten Bibeln wird 7 und 8 einfach zusammengenommen. Und man spricht nur vom Geist, Wasser und Blut. In den meisten Bibeln fehlt 1. Johannes 5,7 ein Schriftzeuge, dass die Dreieinigkeit Gottes aus Vater, Wort und Geist besteht. Auch hier gibt es Irrtümer. Es ist tragisch, wenn man in einem Irrtum ist, weil man geht im guten Glauben, dass man recht ist. Also, es ist wirklich wichtig, dass du nicht im Irrtum bist. Weil in der Christenheit gibt es auch viele Irrtümer. Und zwar gibt es zum Beispiel den Irrtum, dass man den Heiligen Geist kriegt aufgrund von der Wassertaufe. Da gibt es auch Irrtümer. Es gibt gewisse Denominationen, die lehren das. Wir wissen aber aufgrund von Cornelius, Apostelgeschichte 10, dass er, wir schlagen auch das kurz auf, Apostelgeschichte 10, Petrus hat hier den Auftrag vom Herrn gekriegt, er soll zu Cornelius gehen und das Evangelium predigen. Das hat er dann auch getan. Wir lesen ab Vers 36. Apostelgeschichte 10, Vers 36. Ihr wisset wohl von der Predigt, die Gott zu den Kindern Israel gesandt hat und verkündigen lassen den Frieden durch Jesus Christum, welcher ist ein Herr über alles, die durchs ganze jüdische Land geschehen ist und angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott denselbigen Jesus von Nazareth gesalbet hat mit dem Heiligen Geiste und Kraft, der umhergezogen ist und hat wohlgetan und gesund gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles des, was er getan hat im jüdischen Lande und zu Jerusalem. Den haben sie getötet und an ein Holz gehängt. Denselbigen hat Gott auferweckt am dritten Tage und ihn lassen offenbar werden. Nicht allem Volk, sondern uns, den vorwählten Zeugen von Gott, die wir ihm mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden ist von den Toten. Und er hat uns geboten, zu predigen dem Volk und zu zeugen, dass er ist verordnet von Gott, ein Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Das hat Petrus Cornelius und seinen Leuten gepredigt. Und was passiert dann? Vers 44, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Nicht einmal ein Gebet haben die Männer gesprochen, dass der Heilige Geist auf sie gekommen ist, sondern sie haben nur zugehört und wahrscheinlich verstanden. Es wird auch geschrieben, dass sie gottesfürchtige Männer waren, die mit Cornelius und auch den Armen gespendet haben und so weiter. Das ist wahrscheinlich ein guter Boden, um das Evangelium dann zu verstehen. Einfach nur durch das Verstehen den Heiligen Geist zu kriegen. Aber auch hier gibt es einen Irrtum, oder gibt es Irrtümer, dass man durch die Taufe zum Beispiel den Heiligen Geist kriegt oder auch Hand auflegen. Das ist falsch. Wir wissen aufgrund von der Geschichte von Cornelius, das ist ein Nicht-Jude, ein Heide, wie wir das wahrscheinlich alle hier drin waren. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand von euch Jude war. Und dass wir durch den Glauben diesen Geist erhalten können. Ich möchte jetzt auch nicht zu fest auf diesen Irrtümern sprechen. Ich möchte noch ein, weil ich dann da auch eingehe. Es gibt auch den Irrtum. Ihr wisst ja von dem Leib Christi. Ich komme später darauf, was es genau bedeutet, der Leib Christi. Aber es gibt Leute, die sagen auch, wenn du einer bestimmten Organisation beitrittst, dann bist du Teil des Leibes Christi. Also nur, wenn du wahrscheinlich Mitglied wirst, unterschreibst, wie auch immer, dass du, du bist jetzt auch ein Teil des Leib Christi. Das ist ein Irrtum, das stimmt nicht. Das ist falsch. Ich werde euch jetzt auch sagen, wieso. Aber genug der Irrtümer. Guck, wenn andere im Irrtum sind, dann kannst du sie ihnen vielleicht aufzeigen. Vielleicht erkennen sie es, vielleicht sagen sie, oh, besten Dank, jetzt weiß ich, was stimmt. Aber weißt du, was ist das Wichtigste? Dass du nicht im Irrtum bist. Wirklich, das meine ich jetzt ganz ernst. Dass du nicht im Irrtum bist. Weil es geht mit der Bibel und Gottes Wort um Erlösung von Hölle. Bist du erlöst? Weißt du, dass du erlöst bist? Bist du erlöst? Hast du die Gewissheit, die innere Gewissheit, ich bin erlöst? Weißt du das? Weil in dieser Sache darfst du dich nicht irren. Oder solltest du dich nicht irren? Weil die Konsequenz von diesem Irrtum ist ewige Verdammnis. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, aufgrund von der Schrift, nicht aufgrund von mir oder sonst irgendjemandem, selber zu wissen, ich bin erlöst, weil der Herr schreibt es hier. Und das gucken wir uns zusammen an. Weil ich hatte am Silvester ein Gespräch mit Ungläubigen, mit solchen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Und wir kamen dann auf das Thema mit Jesus und Bibel und hin und her. Und er hat dann gemeint, ja, ich glaube auch an Gott. Hat er gesagt, ich glaube auch an Gott. Aber das macht dich nicht zum Erlösten. Wenn jemand zu dir sagt, ja, ich glaube auch an Gott. Ich zeige euch eine Stelle. Jakobus 2,19, da steht, du glaubst, dass ein einiger Gott ist. Du tust wohl daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Selbst der Teufel glaubt an Gott. Und die Teufel glauben an Gott. Also nur weil du an Gott glaubst, dass einer ist, bist du nicht errettet. Bist du hier im Irrtum? Hast du dieses Verständnis? Die Schrift zeigt uns das klar. Alles aufgrund von der Schrift, nicht aufgrund von irgendjemandem, der etwas erzählt. Also an Gott glauben reicht nicht. Ich habe in diesem Gespräch auch gehört, ich bin ein guter Mensch. Wir wissen aufgrund von Prediger 7,21, denn es ist kein Mensch auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. Der Maßstab von gutem Tun aufgrund von der Schrift ist nicht sündigen. Nur haben wir ein Riesenproblem. Wir sündigen täglich, immer. Wir wissen es sogar. Bewusste Sünde, unbewusste Sünde. Also ein guter Mensch zu sein, den Armen zu helfen, reicht nicht. Er rettet dich nicht. Oder guck mal, die Menschen. Es gibt Menschen, die gehen an Weihnachten, vielleicht auch heute, an den Heiligen Drei Königen Feiertag, christlichen Feiertag, in die Kirche, an Ostern in die Kirche, wie auch immer. Und meinen damit, Gott einen Dienst zu tun. Und gehen im guten Gewissen, ich war jetzt wieder in der Kirche. Das bringt dich auch nicht in den Himmel. Und die gehen dahin und denken, jetzt war ich wieder mal in der Kirche. Es hat gut getan. Aber das bringt sie nicht in den Himmel. Sie können jeden Feiertag mitnehmen. Alles. Selbst wenn du jeden Sonntag in die Gemeinde gehst, bringt dich das nicht in den Himmel. Weißt du, was dich in den Himmel bringt? Jesus. Jesus ganz alleine bringt dich in den Himmel. Und du kannst wissen, dass wenn du Jesus hast, dann hat er dich und nimmt dich mit. Und ich möchte das jetzt aufgrund von der Schrift aufzeigen. Weil, wenn wir eines Tages oben stehen, wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, sagt Hebräer 9,27, du kommst vor ein Gericht, vor den Richter, und du wirst dann gerichtet. Und in Johannes 12,48 steht, wer oder was dich richtet. In Johannes 12,48 spricht Jesus und sagt, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon, der ihn richtet. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Das Wort Jesu, das Wort Gottes, was wir auch hier drin haben, das wird dich richten. Und aufgrund dessen ist es nur logisch, dass du einfach wissen musst, was hier drin steht, und du dann, dem Wort zuvorkommen ist blöd gesagt, aber du dann schon jetzt weißt, wie oder was oder wer dich wie richten wird, weil es ist alles offenbar. Dieser Leib Christi, wie wirst du Teil von diesem Leib, von Jesus? Jesus nimmt alle, die im Leib Christi sind, nimmt er mit. Die sind ja schon in ihm, in Christo. Und die nimmt er mit. Und kannst du Gedanken lesen? Vielen Dank. Und im 1. Korinther 12, ja, heute gibt es viele Stellen, aber weil du genau aufgrund von dem Wort gerichtet wirst, ist es auch hilfreich, im Wort ein bisschen hin und her blättern zu können und selber zu lesen, damit du auch am Tag des Gerichts sagen kannst, es steht geschrieben. Was hat Jesus gesagt in der Anfechtung in der Wüste mit dem Teufel? Er hat immer gesagt, es steht geschrieben. Das ist die beste Waffe, die du haben kannst. Das Schwert des Geistes. Es steht geschrieben. Und auch hier 1. Korinther 12, 12 und 13 steht, denn gleich wie ein Leib ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder aber eines Leibes, wie wohl ihrer viel sind, sind sie doch ein Leib. Also, ein Leib, viele Glieder, Finger, Arme, Beine, Ohren, Nase, wie auch immer. Also auch Christus. Also Christus wird verglichen auch als dieser Leib. In geistiger Hinsicht, in Vers 13 steht, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränket. Dieser Geist, der Heilige Geist, der auf Cornelius gekommen ist, als er verstanden hat, dass Jesus Christus für die Sündenschuld gestorben ist, hat er diesen Heiligen Geist bekommen und ist Teil dieses Leibes Christi geworden. Nicht aufgrund von einer Unterschrift, um die Zugehörigkeit einer Organisation irgendwie zu bestätigen, sondern durch die Taufe im Geist, nicht im Wasser, sondern im Geist, wirst du Teil des Leibes Christi. Diesen Geist kriegst du durch den Glauben. Das haben wir jetzt auch, ich möchte da jetzt nicht mehr darauf eingehen, bei Cornelius gesehen oder eben im Galater, dass du durch den Glauben kriegst du diesen Heiligen Geist. Durch den Glauben, dass Jesus Christus für deine Sündenschuld gestorben ist, gelitten hat am Kreuz, um deiner Missetat willen, und du gar nichts dazu beitragen kannst, nichts, absolut nichts, dass du errettet wirst, sondern nur durch seine Gnade. Weißt du das? Verstehst du das? Hast du das? Oder bist du im Irrtum? Weil hier darfst du nicht im Irrtum sein. Wenn du das Gefühl hast, du musst noch irgendwelche Werke tun, dann bist du im Irrtum. Denn du wirst allein durch seine Gnade errettet. Hier auch nochmal Epheser 2, 13. Nun aber, die ihr in Christo Jesus seid und Weiland ferne gewesen, seid nun nahe worden durch das Blut Christo. Also es reicht nicht einmal, ja, ich glaube auch an Jesus, sondern du musst das Verständnis haben, dass sein Blut hat fließen müssen für dich. So musst du an Jesus glauben. Für mich war es wichtig, jetzt wo du das Verständnis hast, oder wie man halt das Verständnis erhalten hat durch die Schrift, okay, ich bin jetzt durch den Glauben ein Teil von diesem Leib und werde mit ihm auferstehen. Was muss ich tun, dass ich in diesem Leib bleibe? Weil außerhalb von diesem Leib ist keine Errettung. Was muss ich tun, dass ich in diesem Leib bleibe? Da gibt es auch verschiedene Irrtümer. Und es ist wichtig für dich zu wissen, was du tun musst. Sprich, es hilft zu wissen, ich lese Römer 1. Korinther 1, 8, dass du gar nichts tun musst. Weil im 1. Korinther 1, 8 steht, wir lesen direkt ab Vers 1. Ich danke meinem Gott alle Zeit eurenthalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christo in euch kräftig worden ist. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi, welcher auch wird euch festbehalten bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid auf den Tag unseres Herrn Jesu Christi. Er wird dich festbehalten. Wir lesen Johannes 10, das passt wunderbar, Johannes 10, 27, 28, 29. Es steht Johannes 10, 27. Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich, das spricht Jesus, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Niemand kann dich aus Jesu Hand reißen. Niemand. Nicht einmal du selber. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Niemand. Weder du, noch irgendein anderer Mensch, noch irgendein Teufel. Niemand. Und dann steht, Vers 30, ich und der Vater sind eins, dass Jesus und der Vater, die sind eins. Das musst du wissen. Weil, wirklich, stell dir mal vor, du weißt nicht, dass dich Jesus festbehält. Was für eine Gnade. Du kannst tun und lassen, was du willst. Noch kurz, Römer 8, da steht noch an vielen Orten. Aber Römer 8, 38 und 39, aber in dem allen überwinden wir weit um des Willen, 37, wenden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Nichts kann dich trennen. Nichts. Weißt du, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, dass unser Herr so gnädig mit mir ist. Ich verstehe das nicht. Ich habe das nicht verdient. Und du auch nicht. Niemand hat es verdient. Niemand. Dass er uns festbehält. Dass allein es von ihm abhängt. Und guck mal, was wir mit unserem Leben machen. Was machen wir denn aus unserem Leben? Wie zeugen wir für Christus? Wie sind wir für andere, damit sie auch von diesem Riesengnadengeschenk profitieren oder das annehmen können? Wie zeugen wir? Wie tragen wir das? Tragen wir es überhaupt nach außen? Stell dir mal vor, die Menschen, die im Irrtum sind. Ich habe für mich immer so logische Überlegungen gemacht. Ja, stimmt denn das wirklich mit dieser ewigen Sicherheit? Stimmt denn das, dass ich, wenn ich in Christo bin, dann bin ich drin, dann komme ich nicht mehr raus? Habe ich für mich immer so Überlegungen gemacht. Eine Überlegung, die mir ein Bruder gesagt hat, ist, du wirst ein Kind Gottes, sobald du an ihn glaubst. Wir haben das vorhin gelesen. Alle, die an ihn glauben, werden zum Kind, eine geistige Neugeburt. Du musst von Neuem geboren werden, wie auch Johannes 3 sagt. Und dann bist du ein Kind Gottes. Jetzt überleg dir mal, wie es mit dem Kind ist, mit Samuel, mit meinem Sohn. Nichts, überhaupt gar nichts, kann diese Beziehung zwischen Vater und Sohn trennen. Wenn ich sterbe, ist er immer noch mein Sohn. Umgekehrt auch. Wenn ich ihn in eine Pflegefamilie gebe, ist er immer noch mein Sohn. Selbst wenn ich ihn zur Adoption freigebe, ist er immer noch mein Sohn. Das ändert nichts an dieser Beziehung. Genauso ändert es nichts, wenn du in Christo neu geboren wurdest, zu einem Kind Gottes. Diese Beziehung, die kann niemand trennen. Niemand kann diese Beziehung trennen. Und das war für mich eine Argumentation, okay, das macht Sinn, das ist plausibel. Aber auf was ich noch gestoßen bin, ist, ja was, wenn du jetzt diese ewige Sicherheit nicht hättest, wenn du weißt, oh Mist, ich muss noch die 10 Gebote halten, du sollst nicht lügen. Hast schon verloren. Du lügst täglich. Du übertreibst. Was muss ich denn tun? Was müsste ich denn tun? Weil diese ewige Sicherheit ist für mich so, das kann ich nicht verstehen. Wieso nimmt er mich, Dreckspatz, behält er einfach fest? Das verstehe ich nicht. Meine Überlegung war, ja gut, wo wäre denn die Grenze? Wo wäre die Grenze, wie weit dürfte ich gehen, dass ich noch errettet bin und wie weit nicht? Und dann kam mir einfach ein Vers in den Sinn, Jakobus 2,10. Da steht, denn so jemand das ganze Gesetz hält, also alles, nicht nur die 10 Gebote, sondern das ganze Gesetz, 613 Gesetze, so jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Das heißt, stell dir mal vor, du bist Sünder. Du erkennst, okay, Jesus hat für mich gezahlt, ich werde von Neuem geboren und ich muss das Heil festbehalten. Ja, sobald du einmal gesündigt hast, hast du es schon wieder verloren. Ja, dann musst du ja immer wieder zu Jesus rufen, jede Minute, immer wieder, oh Herr Jesus, du bist in deinem sündhaften Fleisch. Ja, und wenn du jetzt zum falschen Moment stirbst, wo du gerade nicht um Buße gebeten hast, wie funktioniert es dann? Das ist die Gnade Gottes. Hast du das verstanden? Oder bist oder warst du im Irrtum? Es erleichtert sehr, wenn du das verstanden hast. Und vor allem, wenn ich am Morgen ins Gebet gehe, dann denke ich immer, ich, was will ich denn schon? Ich darf vor den allmächtigen Vater, ich mache so viel Müll, wie jeder hier drin. So viele Dinge, die wir wissen, sollten wir nicht, das sollte ich auch nicht, endlich müsste ich mal das ablegen. Aber wir können jeden Morgen zum Herrn gehen und er liebt dich einfach, wie wir gesungen haben. Er nimmt dich einfach an. Er hält dich fest. Mann, ich verstehe das nicht. Echt? Der Herr ist so groß und gnädig. Und dann kommt auch einfach nur eine riesen Dankbarkeit auf. Je mehr dieses Verständnis wächst von, Mann, er hält mich einfach fest. Er hält mich fest. Ich mache Müll. Er hält mich immer noch fest. Und ich kann jederzeit zu ihm gehen. Jederzeit, wie der verlorene Sohn. Der Vater rennt sogar entgegen. Jederzeit kann ich zu ihm gehen und er sagt, komm, wir gehen weiter. Komm, wir gehen weiter. Und er ist dir einfach nicht böse. Diese Gnade und wie wir das einfach mit Füßen treten. Täglich mit unserem Leben mit Füßen treten. Weißt du, was ist das Gute? Du kannst heute aufhören, mit Füßen zu treten. Echt? Du kannst immer und immer wieder aufhören und sagen, so Herr, wir fangen jetzt neu an oder ich versuche nochmal neu anzufangen und mein Leben dir wirklich hinzugeben. Wirklich für dich zu leben, für deine Gnade, dass auch andere Menschen errettet werden können. Schlussendlich geht es nur darum, werden Menschen errettet oder nicht? Das ist das Einzige, worum es geht. Und ich hoffe wirklich, dass du nicht im Irrtum bist. Ich hoffe wirklich, wenn du mir nicht glaubst, dann glaub dem Wort und forsch und lese, ob es stimmt, was da vorne gepredigt wird. Egal wo du bist, egal in welcher Versammlung, in welcher Kirche oder wo auch immer, prüf, was gepredigt wird. Prüf es und lies nach und forsch und frag den Herrn, stimmt das? Weil schlussendlich wird dich das Wort richten und du musst gegenüber dem Wort Verantwortung tragen und nicht gegenüber einem Prediger. Amen. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Herr, danke für deine riesengroßen Gnade, Herr, dass du unverständlicherweise uns fest behältst bis ans Ende, Herr. Dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe, Herr. Wie du auch sagst, glauben wir nicht, so bleibt er treu. Er kann sich selbst nicht leugnen, Herr. Du kannst deinen Leib nicht verleugnen, selbst wenn wir aufhören zu glauben, Herr Jesus. Selbst dann behältst du uns fest. Herr Jesus, hilf uns, dass dieses Verständnis in uns wächst, Herr, dass die Dankbarkeit größer wird, Herr, und dass wir aus Dankbarkeit, Herr, versuchen, dir zu dienen, Herr. Herr Jesus, öffne du Herzen. Bitte, Herr Jesus, öffne du Herzen bei unserer Arbeit, in unserer Umgebung, bei unserer Nachbarschaft, Herr. Schenk uns Gespräche, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten und die richtigen Worte, dass Menschen zu dir, zum lebendigen Gott, dem ewigen Leben kommen können, Herr Jesus. Dass nicht nur wir, die diese Errettung haben dürfen, sondern auch andere Menschen, Herr. Bitte, hilf du uns, rechte Zeugen zu sein, für dich und dein Wort, damit die Menschen errettet werden können, Herr Jesus. Danke für deine große Gnade, für deinen Segen, Herr, dass es uns so gut geht hier in Deutschland, dass wir Essen und Trinken haben, ein warmes Dach über dem Kopf, oder eine warme Wohnung, Herr, ein Dach über dem Kopf, Herr Jesus, ein Auto, was für eine Selbstverständlichkeit hier, aber überhaupt nicht, Herr Jesus. Danke für deine Riesengnade, Herr. Bitte bewahre du uns auch auf den Straßen heute und segne du diesen Morgen, Herr Jesus. Und das in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.